ARD.
In meinem Bekanntenkreis sind einige Frauen um die 50, also im besten Alter für die Wechseljahre. Manche leiden kaum, andere gehen durch die Hölle. Hitzewallungen, Schlafstörungen, Scheidentrockenheit oder Gelenkschmerzen. Einige durchleben auch depressive Phasen. Die Beschwerden in den Wechseljahren können von Frau zu Frau ganz unterschiedlich ausfallen. Eine Hormonersatztherapie, kurz HRT, könnte den Frauen möglicherweise helfen. Aber die wenigsten greifen darauf zurück. Sie haben Angst vor den Folgen, vor allem Angst vor Brustkrebs. Ist diese Sorge berechtigt? Was sind die Risiken, aber auch die Chancen der Hormonersatztherapie? Das möchte ich wissen und darum geht es heute in IQ. Mein Name ist Veronika Bräse.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Die Quote der Frauen, die Hormone anwendet, ist enorm zurückgegangen. Im Jahr 2000 hat noch jede dritte Frau in den Wechseljahren Hormone genommen. Seit 2020 stagniert der Wert. Nur jede 16. Frau ist dazu bereit, laut Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse. Im Klimakterium, also im Laufe der Wechseljahre, produzieren die Eierstöcke immer weniger Östrogen und Progesteron, zwei wichtige weibliche Hormone. Diese Umstellung des Hormonhaushalts belastet viele Frauen. Deshalb gibt es auch die Möglichkeit, dem Körper die Hormone, die abgebaut werden, weiterhin zuzuführen. Aber die meisten schrecken davor zurück. Auch Frauenärztinnen sind oft zurückhaltend bei der Verschreibung. Ein entscheidender Grund für dieses Unbehagen, eine große US-Studie mit 16.000 Frauen, die Women's Health Initiative, kurz WHI-Studie, die im Jahr 2002 veröffentlicht wurde und bis heute nachwirkt. Die Nachricht, die damals eine große Öffentlichkeit erreichte, Hormongaben in den Wechseljahren erhöhen das Brustkrebsrisiko angeblich dramatisch.
Das Ganze ist halt durch die Medien geschleppt worden, das Ganze ist so gepusht worden und Hormonblamage und Tod ist vorhergesagt worden und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass die Verschreibungen in den Keller gegangen sind und der Frauenarzt sagt, oh Gott, nein, verschreibe ich nicht mehr.
Sagt die Professorin Nina Rogenhofer, Hormonexpertin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ein grundsätzliches Problem war, dass die Studie mit älteren Frauen gemacht wurde, weit nach der Menopause, also der letzten Regelblutung. Sie waren im Schnitt 63 Jahre alt. Also nicht die Gruppe, die normalerweise eine HRT, eine Hormonersatztherapie, mit etwa 50 Jahren beginnt und zu diesem Zeitpunkt meist noch fit und gesund ist. Die Hälfte der Studienteilnehmerinnen brachte bereits Vorerkrankungen mit, starkes Übergewicht, also Adipositas, Bluthochdruck, Diabetes oder Herzerkrankungen. Einige waren auch Raucherinnen. All das wurde nicht gesondert betrachtet, sondern ins Gesamtergebnis einberechnet. Nach 5 Jahren hat man die Studie abgebrochen, weil vermehrt Brustkrebs aufgetreten war. Bezogen auf 10.000 bekamen damals 190 Frauen eine Diagnose. 150 waren es in der Placebo-Gruppe. Im Laufe der mehrjährigen Studie kam es auch zu Herzinfarkten, zu Schlaganfällen und zu Thrombosen, was an der Hormongabe, aber auch am fortgeschrittenen Alter und an den Vorerkrankungen der Teilnehmerinnen lag. Außerdem?
Dann hat man eine Kombination genommen, die man heutzutage auch nicht mehr nimmt. Equine Östrogene waren das und Methoxyprogesteronacetat, MPA. Und diese Kombinationen bringen auch nochmal ein erhöhtes Thromboserisiko mit und sind auch nicht vorteilhaft für den Brustkrebs.
Equine Östrogene kommen natürlicherweise bei Pferden vor und werden aus dem Urin von tragenden Stuten gewonnen. Heute verwendet man in der Regel bioidentische Östrogene, die auf pflanzlicher Basis hergestellt werden, etwa aus der Jamswurzel oder Sojabohne. Sie entsprechen dem natürlichen Hormon im menschlichen Körper. Außerdem, in der WHI-Studie haben die Frauen das Östrogen geschluckt. Heutzutage wird dieses Hormon in der Regel als Gel, Spray oder Pflaster auf die Haut aufgetragen, was weniger Nebenwirkungen macht. Neben Östrogen wurden auch Gelbkörperhormone verabreicht, die dem natürlichen Progesteron ähneln. Bei der WHI-Studie kam das erwähnte MPA zum Einsatz, ein synthetisch hergestelltes Hormon. Heutzutage bekommen Frauen im Klimakterium meist ein bioidentisches Gelbkörperhormon. Und sie nehmen nur so viel wie dringend erforderlich und auch nur so lange wie unbedingt nötig.
Jetzt wissen wir, es ist von der Dosis abhängig, vom Applikationsweg und von den Wirkstoffen, die wir einsetzen. Und wann starten wir und wie lang? Und da haben wir jetzt viel dazu gelernt, wo wir einfach das auch ganz anders machen. Und 2016 sind hier die WHI-Autoren dann an die Presse getreten und haben gesagt, oh, es ist viel nicht beachtet worden in der Auswertung und wahrscheinlich ist vielen Frauen eine Hormontherapie verwehrt worden, auch wenn sie sie hätten haben können.
Die Autoren der WHI-Studie entschuldigten sich 2016 öffentlich, gaben Fehlinterpretationen zu und machten sich für die Hormonersatztherapie stark. Wörtlich: Der Nutzen dieser Ersatzbehandlung übersteigt bei weitem mögliche Risiken. Trotzdem hat sich in vielen Köpfen bis heute festgesetzt, dass mit der Hormongabe immer ein dramatisches Brustkrebsrisiko verbunden sei. Es ist nicht einfach, sich bei der Vielzahl der Studien zum Thema Hormongabe und Brustkrebs einen Überblick zu verschaffen. Manche Untersuchungen haben nur kleine Fallzahlen, damit wenig Aussagekraft, und es gibt sogar Widersprüche zwischen den Studien. Bedeutsam ist eine große britische Metastudie aus dem Jahr 2019, weil darin Daten von über 500.000 Frauen eingeflossen sind, und zwar von Frauen ab dem Alter von 50 Jahren, die eine sogenannte kombinierte Hormonersatztherapie gemacht haben, also mit beiden Hormonen, Östrogen und Progesteron. Ergebnis: Nach 5 Jahren Einnahme ist das Brustkrebsrisiko leicht angestiegen. 8 von 100 dieser Frauen werden statistisch gesehen in den nächsten 20 Jahren erkranken. Zum Vergleich: 6 von 100 trifft es in der Gruppe der Frauen, die keine Hormone nehmen. 9 von 100 sind es, wenn die Kombinationstherapie länger durchgeführt wird, also länger als 10 Jahre. Generell gilt: Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen, egal ob sie Hormone zuführen oder nicht. Außerdem:
Eine Patientin, die keine körperliche Aktivität hat, die hat auch ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Und so müssen wir die Patientin aufklären. Adipositas, ganz der Klassiker, ist das Brustkrebsrisiko erhöht. Es ist mehr erhöht, als wenn wir eine kombinierte Hormonersatztherapie geben. Patientin, die regelmäßig Alkohol trinkt, die hat ein höheres Brustkrebsrisiko als die Patientin, die Hormone nimmt. Also die Hormone steigern das Brustkrebsrisiko marginal, aber sie steigern es. Wir müssen es im Hinterkopf behalten.
Nina Rogenhofer empfiehlt grundsätzlich allen Frauen regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen bei der Frauenärztin. Sie sollten ihre Brust auch selbst regelmäßig abtasten, um Veränderungen zu bemerken. Und Angebote zur Mammographie wahrnehmen, die Frauen zwischen 50 und 75 Jahren offenstehen. Fazit meiner Recherche zum Thema Brustkrebs: Selbst eine moderne Hormonersatztherapie erhöht das Risiko etwas, aber dieses Risiko scheint überschaubar, wenn Frauen Vorsorgemaßnahmen treffen und es keine Kontraindikationen gibt. Dazu gleich mehr. Die nächste Frage, die mich interessiert: Wer braucht denn überhaupt eine Hormonersatztherapie? Für wen ist sie sinnvoll und wer sollte besser die Finger davon lassen? Ganz klar, wer keine oder nur leichte Beschwerden hat, braucht keine hormonelle Unterstützung. Also wer in den Wechseljahren nur ein bisschen schlechter schläft, kann zum Beispiel versuchen, sich mit Entspannungsübungen oder mit mehr Bewegung zu behelfen. Schlaffördernd wirken auch Baldrian, Kamille oder Melatonin. Wenn es eine Frau aber so arg erwischt, dass sie leidet oder dass ihre Beziehung, das Familienleben oder die Arbeit leiden, sollte sie zumindest mal über eine Hormonersatztherapie nachdenken. Manchmal treten Symptome auf, bei denen man gar nicht vermutet, dass sie mit dem Klimakterium zu tun haben könnten.
Ich fühle mich überlastet. Das, was ich früher gemacht habe, kann ich nicht mehr so. Meine 2 Kinder, die könnte ich nur noch anschreien. Die Frauen werden durch Kleinigkeiten gleich an ihre psychische Belastbarkeitsgrenze gedrängt. Dass Kleinigkeiten, wie wenn sie jetzt einen Parkplatz suchen und der vor ihnen nimmt den Parkplatz weg, dann brechen die in Tränen aus. Insgesamt so psychische Befindlichkeiten. Manche haben auch Panikattacken oder Herzrhythmusstörungen.
Oder Stimmungsschwankungen, Konzentrationsprobleme, Haarausfall oder Blasenschwäche. Beschwerden zeigen sich vor allem während der sogenannten Perimenopause, die durchschnittlich 4 bis 5 Jahre dauert. Peri ist griechisch und bedeutet um etwas herum. Also in diesem Fall die Phase vor der letzten Blutung, der Menopause, und etwa 1 Jahr danach. In dieser Zeit stürzen Hormonschwankungen, Körper und Psyche in ein ähnliches Chaos wie die Pubertät. Es herrscht absoluter Ausnahmezustand. Bisher hat die Wissenschaft kaum Anhaltspunkte finden können, die voraussagen lassen, wen Symptome besonders treffen werden. Frauen im Klimakterium sind jedenfalls keine homogene Gruppe. Manche merken wenig, andere haben aushaltbare Beschwerden und ein Teil der Frauen durchschreitet ein tiefes Tal.
Zum einen gibt es natürlich schon adipöse Frauen, Frauen, die schon einen Bluthochdruck haben, beziehungsweise Frauen, die schon irgendwie in der Anamnese, in der Vorgeschichte schon psychische Probleme hatten oder mal eine Depression hatten. Die sind natürlich besonders gefährdet. Aber man kann es auch nicht pauschal sagen. Auch die fitte, junge Frau, die immer Sport gemacht hat, die sich gut ernährt hat, kann trotzdem auch betroffen sein. Also so ganz pauschal sagen kann man es nicht.
Das Thema Wechseljahre ist immer noch schambesetzt. Manche Frauen denken, sie müssen da alleine durch. Und falls sie doch irgendwann in die Frauenarztpraxis gehen, kommt noch etwas dazu. Beratungsgespräche zur Hormonersatztherapie sind keine Kassenleistung. Es gibt dafür keine Ziffer, mit der Frauenärzte ein solches Gespräch abrechnen könnten. Bei jungen Frauen, die wegen der Pille nachfragen, existiert sehr wohl eine Ziffer. Dafür gibt es Geld, für Frauen in den Wechseljahren aber nicht. Das kann einer der Gründe sein, warum Wechseljahrsbeschwerden und HRT in der Frauenarztpraxis oft schnell abgehandelt werden. Was manche Frauen auch umtreibt, sie trauen sich nicht, Hormone einzunehmen, weil ihre Mutter, Schwester oder Tante an Brustkrebs erkrankt ist.
Da muss man natürlich gucken, ist da genetisch Brustkrebsrisiko mit einer BRCA1 oder 2 Mutation bekannt, gerade wenn das so häufig ist. Aber nur weil es in der Familie einmal vorgekommen ist, ist es jetzt keine Kontraindikation. Natürlich vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, die Patientin klarer darüber aufklären, aber auch da ist wieder, wie stark leidet denn die Patientin? Ja? In dem Moment, wo sie selber keinen Brustkrebs hatte, sondern nur in der Familie, ist es keine absolute Kontraindikation, der nicht auch eine Hormonersatztherapie zu geben.
Hat oder hatte die Frau, die Hilfe sucht, aber selbst Brustkrebs oder einen östrogenabhängigen Tumor, ist das eine eindeutige Kontraindikation. Das heißt, dann ist eine hormonelle Unterstützung nicht das Mittel der Wahl. Abgeraten wird auch bei Thrombosen, schweren Lebererkrankungen oder nach einem Schlaganfall. Ungünstig ist auch, wenn Frauen erst nach langem Leidensweg mit einer Hormonersatztherapie beginnen. Denn in höherem Lebensalter, das hat die WHI-Studie gezeigt, steigt auch das Risiko für Nebenwirkungen.
Eigentlich sagt man, je früher man beginnt, desto mehr Benefit hat die Frau von einer Hormonersatztherapie. Also beginnen, bevor Gefäßverkalkungen, Diabetes und sonst was schon da sind.
Eine HRT sollte besser nicht über viele Jahre oder gar Jahrzehnte erfolgen. Hormone sind zwar nur ganz winzige Moleküle, die Informationen von einer Zelle zur anderen weitergeben, aber sie mischen überall im Körper mit. Deshalb wächst das Risiko für Nebenwirkungen mit der Dauer der Einnahme. Es ist sinnvoll, in Absprache mit der Frauenarztpraxis zu testen, ob sich die anfangs meist relativ hohe Dosis nach einiger Zeit reduzieren lässt. Immer das Ziel vor Augen, dass Beschwerden nicht zurückkommen. Für diesen Ausschleichprozess gibt es keine Studien oder Vorgaben, weil es sich allein am individuellen Befinden der Frauen orientiert. Zwischenfazit: Eine Hormonersatztherapie ist immer eine Risiko-Nutzen-Abwägung, vor allem für diejenigen, die Vorerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes, Adipositas oder ein Thromboserisiko mitbringen. Gesunde Frauen, die früh mit einer HRT beginnen, vor dem 60. Lebensjahr, profitieren am meisten davon. Wenn eine Frau erst spät einsteigt, erhöhen sich die Risiken für Nebenwirkungen. Und Frauen, die Brustkrebs hatten oder haben, sollten generell die Finger davon lassen. Nun stellt sich die Frage, welche Hormone eine Frau eigentlich verschrieben bekommt. Eine Kombinationstherapie mit Östrogen und Gelbkörperhormon oder nur Östrogene allein? Die Antwort ist einfach. Bei Frauen, denen die Gebärmutter entfernt wurde, reichen Östrogene, um Wechseljahrsbeschwerden abzumildern. Wer aber seine Gebärmutter noch hat, braucht beide Hormone, erklärt Petra Stute, Professorin im Menopausenzentrum der Universitätsklinik für Frauenheilkunde in Bern.
Zum Glück, muss man sagen, sind die Zahlen so, dass eben immer weniger Frauen eine Gebärmutterentfernung benötigen, sodass die allermeisten Frauen ihre Gebärmutter noch haben. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass eben, wenn man Östrogene nimmt, dass dann auch gleichzeitig ein Gelbkörperhormon, also ein Gestagen, verabreicht wird, um die Gebärmutterschleimhaut vor dem Östrogen zu schützen.
Zu viel Östrogen kann zu Wucherungen oder sogar zu Eierstockkrebs führen. Das passiert auch, wenn Östrogen natürlicherweise im Übermaß vorkommt. Der Gegenspieler, der das Östrogen in Schach hält, ist das im Gelbkörperhormon produzierte natürliche Progesteron. Das Zusammenspiel der beiden Sexualhormone hält die Gebärmutter gesund. Deshalb bekommen Frauen mit Gebärmutter eine Kombinationstherapie aus beiden. Die Einnahme kann variieren. Haben Frauen noch eine Regelblutung, nehmen sie die beiden Hormone für gewöhnlich in etwa so ein, wie sie auch im natürlichen Zyklus auftreten. In der ersten Hälfte dominiert das Östrogen, in der zweiten Hälfte übernimmt das Progesteron. Sinkt der Progesteronspiegel am Ende des Zyklus, kommt es zur monatlichen Blutung. Das heißt, die oberste Schicht der Gebärmutterschleimhaut wird abgelöst und ausgeschieden.
Wenn ich die Hormone zyklisch zusammenstelle, das heißt jeden Tag ein Östrogen und dann immer nur an 12 bis 14 Tagen pro Monat ein Gelbkörperhormon dazu gebe, dann werde ich regelmäßige Zyklen haben.
Frauen nach der Menopause, also wenn die letzte Periode mindestens ein Jahr zurückliegt, bekommen jeden Tag kontinuierlich Östrogen und Progesteron. Das führt dazu, dass sich keine Schleimhaut mehr aufbaut und die Blutung somit ausbleibt. Für beide Frauengruppen gilt, ihre Wechseljahrsbeschwerden werden besser, wenn die Hormone gut eingestellt sind. Das ist die Erfahrung von Ärztinnen, Patientinnen und spiegelt sich auch in einer Vielzahl von Studien wider. Eine Hormonersatztherapie lindert nicht nur Wechseljahrsbeschwerden. Sie wirkt sich auch auf weitere Bereiche im Körper aus. Aufschlussreich finde ich dazu einen im Jahr 2021 veröffentlichten sogenannten Umbrella Review, der eine Vielzahl an Daten zu HRT und Frauengesundheit zusammenfasst. 16 Forschende von Universitäten auf der ganzen Welt waren an dieser Zusammenschau beteiligt. Einige positive Aspekte. Die meisten sind sich einig, dass Hormongaben vor Knochenabbau, Osteoporose schützen. Vor allem Frauen, deren Regelblutung früh aussetzt, manchmal schon vor dem 40. Lebensjahr, können ihre Knochendichte mit einer HRT stabilisieren. Der Umbrella Review legt auch nahe, dass Hormongaben das Risiko für bestimmte Krebsarten senkt, Speiseröhren-, Magen- oder Dickdarmkrebs. Außerdem fördert eine HRT den Stoffwechsel und reduziert das Diabetesrisiko.
Das heißt, der Zuckerhaushalt und auch der Fetthaushalt werden günstig durch eine Hormontherapie beeinflusst. Das Gewicht wird eher stabilisiert. Das heißt, Frauen, die keine Hormone nehmen, nehmen mehr an Gewicht zu als Frauen, die Hormone nehmen.
Jetzt die Kehrseite der Medaille. Eine Hormonersatztherapie erhöht nicht nur das Risiko für Brustkrebs. Der Umbrella Review zeigt auf, dass es vermehrt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen kann, außerdem zu Thrombosen und Schlaganfällen. Das passiert in erster Linie dann, wenn Hormone in Tablettenform eingenommen werden. Sie erhöhen das Schlaganfallrisiko um das 1,5-fache. Aber bei einer sogenannten transdermalen Therapie, wenn die Hormone über die Haut in den Körper gelangen, zeigt sich in aller Regel kein erhöhtes Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. Soweit Pro und Contra. Bei manchen Fragen liefert die Überblicksstudie keine eindeutigen Antworten.
Bezüglich der Demenzprävention gehen die Studien noch etwas auseinander. Das heißt, es gibt viele Studien, die entweder einen neutralen oder einen günstigen Einfluss auf das spätere Demenzrisiko zeigen, also einen schützenden Effekt. Es gibt aber auch immer wieder Studien, die hier genau das Gegenteil berichten. Das heißt, das ist noch so eine Forschungsfrage, wenn man so möchte, die noch nicht abschließend geklärt ist.
Umstritten ist auch weiterhin, ob sich eine Hormongabe auf verschiedene Krebsarten, etwa in der Lunge, Leber oder Bauchspeicheldrüse, auswirkt. Die Autoren des Umbrella Review sehen weiteren Forschungsbedarf, weil die HRT ein wörtlich komplexes Nutzen-Schaden-Verhältnis für die verschiedenen gesundheitlichen Folgen aufweist. Außerdem kritisieren sie, wörtlich, die Gesamtqualität bestehender systematischer Übersichtsarbeiten ist mittelmäßig bis schlecht. Und manches ist auch noch gar nicht untersucht.
Es gibt erstaunlicherweise keine Studien zu der Fragestellung, ob zum Beispiel eine Hormonersatztherapie bei Frauen in den Wechseljahren gegen Brain Fog hilft. Aus der klinischen Erfahrung würden wir alle sagen, ja klar, die Frauen können sich besser konzentrieren, die Frauen haben weniger Wortfindungsstörungen, wenn sie Hormone nehmen. Aber es gibt gar keine Studien, die das überhaupt beweisen würden. Und da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun, um eben auch diese Beweise zu liefern.
Nochmal zur Frage, wie nehme ich Hormone am besten ein? Wie vorhin schon gesagt, ist Schlucken ungünstig, weil die Stoffe dann durch den ganzen Körper wandern und die Leber belasten können. Schonender ist es, Hormone per Gel, Spray oder Pflaster über die Haut einzuschleusen. Das ist mit Östrogen gut möglich. Beim Progesteron werden aber meist Kapseln zur oralen Einnahme verschrieben. Die Frauenärztin Dr. Anneliese Schwenkhagen von der Deutschen Menopausegesellschaft in Hamburg.
Es ist leider auch keine Lösung, das Progesteron über die Haut aufzutragen, denn das wird nicht zuverlässig resorbiert. Es ist x-mal untersucht worden, das ist keine Lösung. Das heißt, wir geben es oral oder wir geben es im Zweifelsfall über die Scheide.
Die orale Einnahme schreckt manche Frauen ab, weil Nebenwirkungen möglich sind. Kopfschmerzen, Schwindel oder ein Spannungsgefühl in der Brust. Die positive Seite von Progesteron? Es gilt als Entspannungshormon. Eigentlich dafür da, dass sich im Falle einer Schwangerschaft die Eizelle gut einnisten kann. Es entkrampft die Muskulatur und macht müde. Frauen nehmen es im Rahmen der HRT am Abend ein und schlafen dann meist besser.
Wenn ich jetzt Progesteron nehme, es schlucke, dann verwandelt meine Leber dieses Progesteron in allerkürzester Zeit in ganz viele verschiedene Stoffwechselprodukte. Und eins davon ist Allopregnanolon. Und wenn ich jetzt also so eine Tablette Progesteron nehme, dann wird mein Gehirn, ich formuliere es mal so etwas flapsig, eine halbe Stunde danach gespült mit diesem Allopregnanolon, was dann am Ende wie ein Schlafmittel wirkt.
Schlafstörungen begleiten sehr viele Frauen durch die Wechseljahre. Außerdem eine trockene Scheide. Wenn sich Östrogen abbaut, werden auch die Scheidenwände dünn und empfindlich. Viele Frauen haben dann Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.
100% aller Frauen haben nach der letzten Regelblutung einen Hormonmangel, einen Östrogenmangel, der sich auf Blase und Scheide auswirken kann, und 80% haben Beschwerden. Behandelt wird nur ein Bruchteil. Das Ergebnis ist, dass es sehr viele Frauen gibt, die einfach draußen rumlaufen und eine Blasenentzündung nach der anderen haben und Antibiotika und weiß der Himmel was alles machen müssen, damit das irgendwie unter Kontrolle kommt. Und das Rätsels Lösung kann in vielen Fällen sehr einfach sein. Einfach Östrogene für die Scheide. Das ist eine, wie wir sagen, Low-Risk-Therapie. Und die empfehlen wir wirklich allen Frauen, wenn es darum geht, Scheide und Blase fit zu halten.
Das östrogenhaltige Gel wird mit einem Applikator in die Scheide eingeführt. Es wirkt dann nur lokal und nicht im gesamten Organismus. Das heißt, auch Frauen, die keine HRT machen, können dem Problem der Scheidentrockenheit mit einer Vaginalcreme entgegenwirken. Noch eine letzte Frage. Wie schaut es eigentlich mit dem Sexualhormon Testosteron in den Wechseljahren aus? In den Eierstöcken und in der Nebennierenrinde bilden sich auch bei Frauen geringe Mengen an Testosteron. Wie bei den weiblichen Hormonen Östrogen und Progesteron kann es bei Frauen im Klimakterium auch beim Testosteron zu Schwankungen kommen. Ist zu wenig Testosteron im Körper, klagen Frauen über wenig Antrieb und sexuelle Lustlosigkeit. Allerdings gibt es bei der Behandlung ein Problem.
Das Tragische daran ist, dass es in Deutschland kein Testosteronpräparat, kein zugelassenes Präparat für Frauen auf dem Markt gibt. Die für Männer darf man nicht nehmen, die sind im Mittel 10-mal höher dosiert. Keine gute Idee, würde erhebliche Nebenwirkungen machen.
Deshalb arbeiten einige Frauenärztinnen mit sogenannten Magistralrezepturen, also individuell für Patientinnen hergestellte Mischungen. Die sind aber nicht durch wissenschaftliche Studien abgesichert und bergen Risiken.
Wir möchten eigentlich gerne, dass die Pharmaindustrie uns ein Präparat zur Verfügung stellt, was zugelassen ist, mit dem wir dann auch vernünftig therapieren können, wo wir genau wissen, wie funktioniert das, welche Spiegel erreiche ich damit, mit welchen Nebenwirkungen muss ich rechnen und so weiter und so fort, statt sozusagen auf was Selbstgemachtes zurückzugreifen.
Eine ähnliche Problematik tut sich auch bei pflanzlichen Mitteln auf, die in den Wechseljahren durchaus helfen können. Extrakte der Traubensilberkerze etwa mildern Hitzewallungen und übermäßiges Schwitzen. Aber oft fehlen bei pflanzlichen Präparaten Studien zu Wirksamkeit, zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneistoffen oder zur genauen Dosierung. Neuerdings gibt es auch zwei schulmedizinische Arzneimittel, die ohne Hormone auskommen. Fesulinetant und Elinsanetant. Sie können gegen Hitzewallungen und Schlafstörungen helfen, weil sie die Temperaturregulation im Gehirn unterstützen. Gegen alle anderen Wechseljahrsbeschwerden richten sie aber nichts aus. Zum Schluss eine gute Nachricht. In der Postmenopause, die Jahre nach der letzten Blutung, hört die Achterbahnfahrt der Hormone allmählich auf. Der Hormonspiegel stabilisiert sich auf niedrigem Niveau. Körper und Seele kommen wieder ins Gleichgewicht. Beschwerden wie Schwitzen, Herzrasen oder Schlafstörungen bessern sich meistens. Immerhin. Aber leider gilt das nicht für alle Symptome. Scheidentrockenheit bleibt auch in der Postmenopause. Auch zum Beispiel Gelenkschmerzen können andauern. Und das Körperfett, das sich im Klimakterium umverteilt hat hin zum Bauchfett, auch das bleibt vielen Frauen erhalten. Aber nicht alle sind gleich betroffen. Vieles ist von Frau zu Frau ganz unterschiedlich. Das habe ich bei meiner Recherche gelernt. Und deswegen lohnt es sich auch für jede Frau, die Beschwerden hat, sich individuell beraten zu lassen. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute ging es um Mythen, Chancen und Risiken einer Hormonersatztherapie. Danke fürs Zuhören, sagt Veronika Bräse.